Der Predigtext heute Morgen steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 17 bis 22. Markus-Evangelium, Kapitel 10, 17 bis 22. Da heißt es, als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen. Er warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du. Du sollst nicht morden, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Unwahres über deine Mitmenschen sagen. Niemand berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend auf alle befolgt. Jesus sah ihn an. Er gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eins fehlt dir. Geh und verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte, und er ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Hier wird uns geschildert, wie ein Mann zu Jesus kommt, der eine gehobene gesellschaftliche Stellung hatte. Der Parallelbericht im Lukas-Evangelium, da wird dieses Ereignis noch einmal dargestellt, der gibt uns etwas näheren Aufschluss darüber. Und dieser Bericht aus dem Lukas-Evangelium lässt die Vermutung zu, dass dieser Mann vielleicht zum Vorstand einer Synagogengemeinde gehörte. Oder vielleicht sogar Mitglied des Hohen Rates war, der in Jerusalem ja die Verantwortung trug. Zur damaligen Zeit war der Hohe Rat das höchste politische und religiöse Gremium, die höchste Instanz, die es in Israel gab. Auf jeden Fall, dieser Mann hatte es zu etwas gebracht. Er war wohlhabend, er war angesehen, er hatte Einfluss. Aber offenbar befriedigte ihn das nicht, was er erreicht hatte. Es konnte ja auch in Krisenzeiten schnell wieder bergab gehen. Wie gewonnen, so zerronnen, dieses Sprichwort galt damals genauso wie durch alle Zeiten bis heute. Dieser Mann hatte ernsthaft über den Sinn seines Lebens nachgedacht. Wofür war er da? Was war das Ziel? Worum geht's eigentlich im Leben? Das unterscheidet diesen Mann von manch anderen, deren einziges Nachdenken im Leben besteht in der Frage, wie sie am besten über die Runden kommen, wie sie das Möglichste rausholen, wie sie möglichst viel Spaß haben. Und damit hat Gott ihrer Meinung nach natürlich nichts zu tun, denn Gott gönnt einem ja nichts. Als Christ muss man ja immer nur beten und man muss immer abgeben von dem, was man hat, und man muss möglichst in die Kirche gehen und man hat wenig Spaß. Und mit dem Tod ist dann alles vorbei und darum muss man natürlich vorher schauen, wie man auf seine Kosten kommt. Im Unterschied zu dieser auch heute noch verbreiteten Einstellung war dem Mann hier klar: Darin kann sich doch nicht der Sinn des Lebens erschöpfen, dass man auf seine Kosten kommt und für alle Eventualitäten vorgesorgt hat. Für ihn jedenfalls gehörte Religion unbedingt dazu. Ohne Gott geht es nicht. Auch solche Zeitgenossen gibt es heute. Da ist Gott so etwas wie die letzte Versicherung, wenn alle irdischen Versicherungen nicht mehr greifen. Ein bisschen religiös zu sein, ist doch ganz wichtig. Irgendetwas braucht der Mensch doch zum Festhalten. In einer Ausgabe der Zeitschrift Psychologie Heute ging es um den Sinn des Lebens. Da war zu lesen, diese Frage drängt wieder in den Vordergrund. Und mit ihr die Frage nach den Quellen für diesen Sinn im Leben. Der Gott der Kindheit, der weise alte Mann mit Rauschebart, ist längst keine Hilfe mehr. Doch die Hoffnung, dass es ihn vielleicht doch irgendwo in irgendeiner Form geben möge, die haben viele Menschen nie ganz verloren. Und in einer Frauenzeitschrift hieß es sinngemäß, es ist schick, in die Kirche zu gehen. Es gibt einem ein gutes Gefühl. Man muss dabei auch gar nicht unbedingt an Gott glauben. Ganz allgemein, ein bisschen religiös zu sein, ist gut fürs Leben. Zitat Ende. Der Mann, der hier zu Jesus kommt, der war religiös. Ihm war klar, in welcher Richtung er Sinn und Erfüllung für sein Leben suchen sollte. Er kannte die 10 Gebote nicht nur, er bemühte sich ernsthaft, danach zu leben. Aber er war sich eben nicht sicher, ob das ausreicht. Ob das ausreicht, damit er ewiges Leben bekommt, ein Leben in der neuen Welt Gottes. Was hätte es denn für einen Sinn, sich jetzt hier abzustrampeln und dann am Ende feststellen zu müssen, es reicht eben doch nicht. Diese Frage, die trieb ihn um. Wie stehe ich denn bei Gott da in der Endabrechnung mit all meinen Bemühungen, all meinen Versuchen, es zu schaffen? Er hatte schon von Jesus gehört. Und darum kommt er hier, so wird uns berichtet, sehr zielstrebig zu ihm. Er kommt zu ihm gelaufen. Er trifft ihn nicht zufällig irgendwo, sag du mir doch mal was, sondern er sucht Jesus auf als die Adresse, von der er sich eine klare Antwort erwartet. Wenn einer in Fragen von Sinn und Ziel im Leben Bescheid wissen musste, dann dieser Rabbiner. Und die religiöse Prägung dieses Mannes zeigt sich auch darin, dass er vor Jesus niederkniet. Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Das Leben in Gottes neuer Welt, dass mir das sicher ist. Eigentlich hätte Jesus sich ja, nachdem er ja gerade von Schriftgelehrten und Pharisäern auch viel Ablehnung erfahren hat, eigentlich hätte Jesus sich in dem Augenblick ja geschmeichelt fühlen können. So viel Ehrerbietung. Stattdessen antwortet Jesus mit einer entwaffnenden Gegenfrage. Was nennst du mich gut? Nur einer ist gut. Er durchschaut den Mann. Der kommt nicht, weil Gott ihm wichtig ist, sondern weil er eine religiöse Lebensversicherung haben will. Eine religiöse Lebensversicherung, die am Ende seiner irdischen Existenz dann greifen soll. Dem Mann geht es in Wirklichkeit um sich selbst und nicht um die Beziehung mit Gott. Er will für diese Situation am Ende seines Lebens vorgesorgt haben. Nach dem Motto, jetzt in die Versicherung einzahlen und später die Rendite kassieren. für meine Bemühungen, für mein Einzahlen, für meine Investition habe ich doch dann das ewige Leben verdient. Warum nennst du mich gut? Was steckt dahinter? Das Verhalten dieses Mannes hier gleicht dem, was Kinder manchmal machen, wenn sie unbedingt etwas haben wollen. Dann umschmeicheln und umschwärmen sie ihre Eltern und werden auf einmal die liebsten Kinder. Und manch ein Vater meint seinen Sprössling kaum mehr wiederzuerkennen. Du bist doch sonst nicht so. Was willst du damit erreichen? Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Jesus lässt sich hier an dieser Stelle nicht auf einen Kuhhandel ein. Und er sagt sehr deutlich, Gottes Willen kennst du. Beispielhaft zählt er dann einige der 10 Gebote auf. Der Mann hat das alles gehalten. Ich habe nie jemanden beraubt, gemordet oder etwas Unwahres über einen anderen gesagt. In dieser Hinsicht stehe ich einwandfrei da. Die Frage ist ja an dieser Stelle nur eingeschoben, wie hätten wir eigentlich auf so eine Ansage reagiert? Wenn sich einer vor uns hinstellt, sagt, ich bin einwandfrei an dieser Stelle. Alles, was du da aufgezählt hast, habe ich alles gehalten von Jugend auf. Nicht ein Tüpfelchen von Versäumnis. Wie hätten wir auf so eine Ansage reagiert? Nun gut, wir sitzen heute hier und wir müssen glücklicherweise nicht darüber befinden, ob er ein Angeber war. Und das Interessante, auch Jesus hat hier nicht angefangen nachzurechnen, wie ein kleinkrämerischer Buchhalter. Jesus hat diese Antwort einfach stehen gelassen. Er hat sich überhaupt auf keine Diskussion auf dieser Ebene mit ihm begeben. Jesus war etwas ganz anderes wichtig. Und das ist interessant. Er steht vor diesem Mann, er sieht ihn lange an und er gewinnt ihn lieb. Auch für diesen Mann ist er in die Welt gekommen. Jesus möchte ihm helfen. Und er spürt in dieser Begegnung, dass dieser Mann im Blick auf Gott von völlig falschen Voraussetzungen ausgeht. Von dem Gedanken, man könnte mit Gott feilschen. Man könnte sich etwas von ihm erkaufen. Und darum stellt Jesus hier die Diagnose. Bei allem, was du bisher beachtet und gehalten hast, und diskutieren wir gar nicht drüber, ob das bis ins Detail stimmt. Bei allem, was du bisher getan hast, eines fehlt dir. Und dann kommt eine überraschende Ansage. Eines fehlt dir. Du hast zu viel. Verkauf, was du hast und gib's den Armen. Und dann wirst du reich sein in den Augen Gottes. Dann wirst du Sinn und Erfüllung für dein Leben finden. Folge mir nach, bleib bei mir, bleib in meiner Nähe, gestalte dein ganzes Leben mit mir. Jesus kommt ohne Umschweife auf das Kernproblem bei diesem Mann. Das eine, was dem Mann bei aller Gebotserfüllung, die er hat, fehlt, ist die tiefe Herzensbeziehung zu dem einen, der allein gut ist, Gott. Und darum sagt Jesus hier nach seiner Einleitung, eins fehlt dir nicht, und jetzt gebe ich dir noch ein 11. und ein 12. und ein 13. Gebot, die du auch noch alle einhalten musst, mit dem du noch besser werden kannst. Diese Aufforderung, alles zu verkaufen, ist kein neues Gebot, sondern eine Einladung. Eine Einladung, trenn dich von dem, was sich zwischen dich und Gott schiebt. Natürlich akzeptierte dieser Mann die Gebote Gottes. Er bemühte sich um ein tadelloses Verhalten, aber sein Herz gehörte nicht von ganzem Herzen Gott. Er blieb auf Distanz. Für ihn war Gott wahrscheinlich so etwas wie ein Polizist, der den Verkehr regelt. Natürlich sollte man besser die Handzeichen dieses Polizisten befolgen, damit man keine Schwierigkeiten bekommt. Aber der Polizist selber ist dabei völlig gleichgültig. Der interessiert nicht, der ist austauschbar. Da kann auch ein anderer Polizist stehen. Es geht nicht um den Polizisten, es geht um die Regeln. Die Gebote Gottes beachtete dieser Mann vermutlich, damit er keine Schwierigkeiten bekam. Tu recht, damit Gott dich dann am Ende dafür belohnt. Aber im tiefsten Herzen suchte er nicht Gott. Er suchte seine eigenen Interessen. Und das durchschaut Jesus hier und er sagt zu ihm, eins fehlt dir, trenn dich von dem, was dein Herz von dem einen trennt, der dich liebt und der die Gemeinschaft mit dir will. Was dir fehlt, was deine Not ist, du hast zu viel. Und an diesem zu viel hängt dein Herz. Es gehört nicht ungeteilt Gott. Du musst nicht noch mehr tun, du musst nicht noch mehr Gebote erfüllen, du brauchst nur etwas loszulassen. Die Reaktion dieses Mannes, die uns hier geschildert wird, am Ende ist tragisch. Da, wo es zum Schwur kommt, ist ihm sein Besitz wichtiger. Er geht enttäuscht weg. Er hatte Gott als Mittel zum Zweck, nämlich das ewige Leben zu bekommen, haben wollen. Und wer so mit Gott umgeht, der wird ihn immer empfinden als einen, der harte und schwere Forderungen stellt. Wer im Leben alles festhalten und mitnehmen möchte, für den ist die Beziehung zu Gott anstrengend. Da kommt ja dann nochmal alles das, was Gott gesagt hat, obendrauf auf das, worum ich schon kämpfe und was ich alles in mein Leben hineinpacken will. Für das, was ich zu beachten habe, damit mir das möglicherweise am Ende zugesichert wird, das ewige Leben. Helmut Thielicke, ein früherer Hamburger Theologieprofessor, hat mal gesagt, wer Jesus nur halb in sein Herz hineinlässt, der ist viel ärmer als ein hundertprozentiger Weltmensch. Er kriegt den Frieden Gottes nicht, der allen menschlichen Verstand und alles Denken übersteigt, und er kriegt auf der anderen Seite das naive Zufriedensein, mit dem diese Welt ihn einlullen und verführen will, nicht. Denn das hat er auch verloren. So jemand, der Jesus nur halb in sein Herz hineinlässt, der ist immer hin und her gerissen auf zwei Seiten. So Helmut Thielicke. Ein bisschen Jesus und ein bisschen diese Welt. Das wird auf Dauer schwer. Wenn ich versuche, Gott und alles mögliche andere festzuhalten, dann wird mein Blick auf Gott immer mehr getrübt von diesem anderen. Und am Ende kommt er mir vor wie einer, der mich nur unterdrückt und der intolerant ist und mir ja nichts gönnt. Ich möchte uns heute Morgen einladen, uns Jesus neu, ungeteilt anzuvertrauen. Nicht mit halbem Herzen. Vielleicht merkst du, andere Dinge haben sich zwischen dich und Gott geschoben. Gut ist in deinen Augen nicht mehr allein Gott, sondern auch anderes, was sich mit Beschlag belegt. Besitz, Geld, Ansehen, Einfluss, Sorgen, Zweifel, all das kann sich zwischen uns und Gott schieben. Oder du spürst heute Morgen, eigentlich habe ich mich noch nie wirklich mit ungeteiltem Herzen Jesus anvertraut. Ich habe ihn noch nie richtig rangelassen an die Steuerzentrale in meinem Leben. Was ich mache, das bestimme ich immer nur selbst. Dann tu heute Morgen den ersten Schritt. Öffne Jesus im Gebet dein Herz, dein Leben. Fang an, bewusst mit ihm zu leben. Ich kann nicht versprechen, dass es danach nie mehr Probleme gibt im Leben. Aber Jesus verspricht, dass er uns festhält, dass er uns trägt und begleitet, auch wenn es für uns durch unbequeme und schwierige Situationen geht. Es gibt viele Beispiele von Menschen durch die Jahrhunderte, die genau das erfahren haben. Er ist da. Jesus ist an meiner Seite. Bei ihm ist mein Leben in guten Händen und ich kann mich ihm anvertrauen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Frau, die mir einiges aus ihrem Leben erzählt hatte. Auf ihrer Suche nach einem erfüllten Leben hatte sie vieles ausprobiert, mit Drogen experimentiert, Liebe und Bestätigung gesucht, in Beziehung mit verschiedenen Männern. Und dann hatte sie immer wieder festgestellt, am Ende war sie leer und unerfüllt und mit einer brennenden Sehnsucht zurückgeblieben. Bis sie eines Tages von Jesus hörte und von seiner Einladung. Vertrau dich mir an, folge mir nach. Und als sie sich ihm öffnet, und das war ein längerer Prozess, das war nicht von heute auf morgen Schalter umlegen und alles war anders, das war ein Prozess, klar, bei ihrer Vergangenheit. Als sie sich Jesus öffnete, da spürte sie, wie seine Liebe anfing, ihr Leben Schritt für Schritt zu verändern. Das waren auch nicht immer leichte Schritte gewesen. Aber es waren Schritte, von denen sie spürte, dass sie in die richtige Richtung gingen. Und sie fand in dieser Beziehung mit Jesus mehr und mehr den tiefsten Sinn und die Erfüllung, nach der sie sich immer gesehnt hatte. Und am Schluss unseres Gespräches meinte sie, um keinen Preis der Welt möchte ich jemals wieder zurück in mein früheres Leben ohne Jesus. Ich bin froh über das, was ich durch ihn gewonnen habe. Wenn wir in unseren Text hineinschauen, dann könnte man sagen, was da beschrieben wird, ist typisch Jesus. Er sah diesen Menschen an, der da vor ihm stand. Und er gewann ihn lieb. Jesus geht es nicht darum, ihm eins auszuwischen, ihm den Spaß zu verderben. Jesus will ihm helfen zu einem sinnerfüllten und sinnvollen Leben in Gemeinschaft mit Gott. Jesus steht bildlich gesprochen auch vor uns. Er schaut jeden von uns an. Und er liebt uns. Und vielleicht sagt er auch heute Morgen, eins fehlt dir. Ich weiß nicht, wie er diesen Satz bei dir persönlich fortsetzen würde. Aber es lohnt sich, hinzuhören. Zu versuchen zu verstehen, was Jesus zu mir sagt. Und sich ihm dann mit ganzem Herzen anzuvertrauen. Amen.